Nach 4 Jahren Ukraine-Krieg möchte ich eine persönliche Bilanz ziehen. Was hat dieser Krieg mit mir gemacht? Welche Einsichten habe ich gewonnen? Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Der Krieg in der Ukraine währt also 4 Jahre. Er hat meinen Blick auf die Welt noch einmal verändert. Ich war zwar auch schon vor dem Krieg pessimistisch, was den menschlichen Beitrag zu einer lebenswerten Welt betrifft. Doch der Angriff Russlands auf die Ukraine und der damit verbundene Anstieg von Gewalt und Unwahrheit auf verschiedenen Ebenen hat diese pessimistische Sicht noch einmal übertroffen. Dieser Krieg hat wohl jeden, der nicht ganz gefühllos durch die Welt geht, innerlich bewegt. Bundeskanzler Scholz sprach damals von einer Zeitenwende. Ich möchte hier einige Aspekte meiner persönlichen Bilanz dieses Krieges benennen. Was hat mich besonders bewegt in diesen 4 Jahren? Welche Erfahrungen habe ich gemacht und welche Einsichten gewonnen? Und ich beginne mit einem Einblick in meine Gefühlswenden. Erstens Angst, Trauer, Unverständnis, Enttäuschung. Eine Zeitenwende war der Kriegsbeginn für mich nicht, aber er brachte einige Gefühlswenden mit sich. Die Zeitenwende ist nach meiner Überzeugung mit Jesus Christus eingetreten. Diese positive, hoffnungmachende Zeitenwende erhält mich aufrecht. Die Verheißung eines unzerstörbaren Lebens ist mir eine Hoffnung für die Opfer dieses Krieges, der so viele Leben zerstört. Am Anfang befürchtete ich, der Krieg könne sich ausweiten, möglicherweise sogar zu einer atomaren Konfrontation. So weit ist es, Gott sei Dank, bis jetzt nicht gekommen. Aber dennoch hat dieser Krieg Millionen von Menschen ins Leid gestürzt. Ihr Leben wurde zerstört, auch das Leben derer, deren Herz noch schlägt. Aber wofür schlägt es? Was bleibt, wenn das Lebenswerk in Trümmern liegt? Wofür lebt man, wenn der liebste Mensch, den man hatte, nicht mehr da ist? Wie lebt man in ständiger Todesangst? Was für ein Mensch wird man, wenn das Töten zum täglichen Soldatengeschäft gehört? Wie hält eine Frau, wie halten die Kinder es aus, wenn der Mann und Vater als ein anderer Mensch von der Front zurückkehrt? Meine Trauer, mein Mitgefühl gilt den Millionen auf beiden Seiten, deren Leben zerstört wurde und weiterhin zerstört wird. Es gilt all denen, die des Krieges müde sind, die ihn nicht wollen und dennoch nicht beenden können, ja sogar machtlos in ihn verwickelt sind. Unverständnis befällt mich, wenn ich die politischen Akteure bedenke, die den Krieg führen und unterstützen, allen voran der russische Präsident Putin. Die Akteure in Ost und West sind auch nach 4 Jahren offenbar nicht willens, den Krieg zu beenden. Manche heizen ihn sogar an. Sie nehmen es in Kauf, dass Millionen von Leben zerstört werden und geben das als Stärke und unumgängliche Notwendigkeit an. Mein Verhältnis zu den Stellungnahmen der evangelischen Kirche kann ich nur als große Enttäuschung bezeichnen. Zuerst sprachen die kirchenleitenden Personen oft von einem Dilemma und enthielten sich einer eindeutigen Stellungnahme. Auch wenn ich diese Sicht nicht teile, konnte ich sie noch nachvollziehen. Für die Haltung der neuen sogenannten Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland gilt das nicht mehr. Sie wurde aus Anlass des Ukraine-Kriegs ausgearbeitet, muss also als Stellungnahme zu diesem Krieg verstanden werden. Sie rechtfertigt diesen Krieg als Schutz des Lebens. Doch ich frage mich, wessen Leben wird denn durch diesen Krieg geschützt? Millionenfach wurde Leben zerstört. Hat es überhaupt jemals einen Krieg gegeben, der Leben geschützt hat? Bestenfalls könnte ein Krieg Leben schützen, indem er anderes Leben zerstört. Ich gebe zu, dass in Extremfällen ein Aggressor so gewalttätig sein kann, dass als letzter Weg die Zerstörung von Leben um des Schutzes von Leben willen geboten sein kann. Als Beispiele kann ich mir den Angriff des Iran auf Israel vorstellen. Oder einen hypothetischen IS-Staat, der einen anderen Staat angreift und alle für ihn Ungläubigen ermordet. Es macht für mich auch einen Unterschied, ob in einem Verteidigungskrieg überzeugte Terroristen oder sich mit dem Staat identifizierende Revolutionsgarden getötet werden oder aber Zwangsrekrutierte, die gar nicht kämpfen wollen, aber dazu gezwungen werden. Die Ukraine verteidigt sich gegen eine menschenverachtende Diktatur und das damit verbundene Unrecht. Nun wird offenbar die Meinung vertreten, dies sei die Zerstörung von Millionen Menschenleben wert. Diese Meinung teile ich nicht. Denn Russland ist zwar eine Diktatur, die keinen Widerspruch duldet, Dissidenten ermordet und individuelle Freiheiten beschränkt. Mit diesen Einschränkungen können jedoch die meisten Menschen auch in Russland ein lebenswertes Leben führen. Jedenfalls kann ich es nicht für ethisch legitim halten, Millionen von Menschen, die diesen Krieg nicht wollen, das Leben zu nehmen, um die individuellen Freiheitsrechte zu retten. Christliche Freiheit fördert zwar verantwortungsvolle Freiheit und Demokratie, ist aber nicht abhängig von ihnen. Denn christliche Freiheit gründet im Versöhnungshandeln Jesu Christi und nicht in den modernen Freiheitsrechten. Viele werden diese Sicht nicht teilen. Aber meiner Meinung nach entspricht es einer christlichen Ethik eher, dass Millionen von Menschen eine Einschränkung ihrer Freiheitsrechte ertragen, als dass sie das Leben von Millionen anderen Menschen zerstören. Ich werde auf diesen Punkt noch zurückkommen. Die Denkschrift der evangelischen Kirche kennt keinen prinzipiellen Vorrang des eigenen Leidens vor dem Leid zufügen. Ich kann diese Denkschrift als Ganze nur so verstehen, dass sie von der im Jahr 2007 von derselben Kirche, aber anderen Akteuren entwickelten Ethik des gerechten Friedens zu einer Ethik des gerechten Krieges zurückgekehrt ist. Auch wenn die Verfasser das vehement bestreiten würden. Und selbst wenn man beim Begriff des gerechten Friedens bleiben wollte, hat es schon jemals einen Friedensschluss gegeben, der in allen Punkten Gerechtigkeit walten ließ? Und mehr noch, wie kann ein Friede, der durch Millionen zerstörte Leben zustande gekommen ist, gerecht genannt werden? Die These, einen gerechten Frieden durch Führen eines Krieges zu erreichen, verschleiert die Schuld mit der Behauptung, der Gerechtigkeit zu dienen. Sowohl Angriffs- als auch Verteidigungskriege können in der Bibel abgelehnt werden. So kritisiert der Prophet Jeremia massiv die imperialistische Eroberungspolitik der Großmacht Babylon. Er warnt aber auch davor, einen Verteidigungskrieg zu führen, wenn absehbar ist, dass der Krieg großes Leid mit sich bringen wird. Die Weisung Gottes lautet, dann besser zu kapitulieren. Der König, dem Jeremia diese Weisung überbrachte, schlug sie in den Wind, mit verheerenden Folgen. Dass man bei einer Kapitulation schuldig werden kann, steht außer Frage. Doch um des Schutzes des Lebens willen kann es sein, dass diese Schuld getragen werden muss. Die Forschung hat festgestellt, dass ein Krieg desto schwerer zu beenden ist, je länger er dauert. Denn keiner der beteiligten Staatslenker darf das Gesicht verlieren. Dem Volk muss ein Erfolg präsentiert werden, sodass die Toten sich gelohnt haben. Die zivilen und militärischen Opfer sterben dann nur noch für die Legitimation der beteiligten Regierungen, die sich gegenüber ihrem eigenen Volk keine Blöße geben dürfen. In der Ukraine geht es jetzt nur noch um einen strategisch wichtigen Landstrich im Donbass. Putin will ihn haben, Selenskyj will ihn nicht hergeben. Strategisch wichtig wäre der Landstrich für den Fall, dass Russland nochmals angreift. Für dieses Zukunftsszenario, von dem niemand weiß, ob es jemals eintreten wird, wird jetzt täglich gestorben. Schätzungsweise 200 bis 250 Soldaten täglich. Ehemänner, Väter, Söhne, Brüder. Dazu die verstümmelten, traumatisierten, bleibend psychisch gestörten. Wie lange noch? Zweitens, fremd im eigenen Land. Mit den Reaktionen, die es in Deutschland auf den Krieg gab, fühlte ich mich zunächst fremd im eigenen Land. In Talkshows wurden alle, die Dialog forderten und Waffenlieferungen ablehnten, als Putin-Versteher diskreditiert. Bis heute höre ich, dass diejenigen, die nicht die Position der Ukraine einnehmen, zynisch genannt werden. Ich fühle mich da jedes Mal angesprochen. Putin zu dämonisieren oder mit Hitler gleichzusetzen, das wird stattdessen honoriert. Denn der Teufel ist unverbesserlich und mit ihm lässt sich auch kein Dialog führen. Wer bei dieser Haltung nicht mitmacht, der fand sich in Talkshows einer Mehrheit von Kriegsbefürwortern ausgesetzt und wurde vielstimmig niedergeredet. Die Kriegsfrage brachte offensichtlich Aggressionen gegen Andersdenkende zutage. Eine Friedensbewegung schien es nicht mehr zu geben. Später habe ich gemerkt, dass es doch noch für mich Gleichgesinnte gab. In Wissenschaft, Politik und auch in christlichen Kreisen. Ich war dankbar dafür, Mitstreiter auf dem von mir eingeschlagenen Weg zum Frieden gefunden zu haben. Gewalt habe ich immer schon verabscheut. Schon als Kind habe ich mich ungern geprügelt. In meinem Jugendzimmer hing neben den Beatles, Deep Purple und Susi Quattro und anderen ein wenig dekoratives Poster mit der Aufschrift »Gott ist Liebe« und »Liebe ist unsere einzige Überlebenschance«. Dass der erste Satz aus der Bibel stammt, war mir, soweit ich mich erinnere, damals gar nicht bewusst. Ich weiß auch nicht mehr, woher ich das Poster überhaupt hatte. Aber ich weiß, dass mir die Aufschrift extrem wichtig war, sonst hätte ich es nicht aufgehängt. Als Student bin ich dann zweigleisig gefahren. Ich besuchte einen Bibelkreis und eine Friedensgruppe. Beides gehörte für mich untrennbar zusammen. Ich erinnere mich an einen Kirchentag in den 80er Jahren, auf dessen Abschlussgottesdienst im Stadion zigtausende das Lied »Herr, gib uns deinen Frieden« sangen und gar nicht wieder aufhören wollten. Gott hat dieses Gebet »Herr, gib uns deinen Frieden« offenbar erhört. Und er hat uns in Europa lange vor einem großen Krieg bewahrt. Heute ist dieses Lied kaum noch bekannt, Im Freundes- und Bekanntenkreis gab und gibt es unterschiedliche Auffassungen zum Ukraine-Krieg. Wir respektieren einander trotzdem, können auch über die unterschiedlichen Sichtweisen diskutieren. Es wäre ja schlimm, wenn der Freund im Streit um den Weg zum Frieden zu so etwas wie einem Feind würde. Und schließlich kann sich niemand seines Urteils sicher sein. Keiner kennt die Zukunft. Keiner weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn Russland nicht angegriffen oder die Ukraine kapituliert hätte. Wir können das Leben nur einmal leben. Ich weiß, dass ich mich irren kann. Mit meinen christlichen Schwestern und Brüdern verbindet mich, dass die Zeitenwende mit Jesus Christus vollzogen und auf dem Weg hin zu ihrer Vollendung ist. Das Friedensreich Gottes ist bereits angebrochen, wenn es auch noch bestritten und bekämpft wird. Ich glaube, dass Krieg zu diesem Bestreiten und Bekämpfen gehört. Die Opfer des Krieges müssen noch leiden, sind der Fortsetzung der Gewalt aber nicht mehr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Denn es gibt Christus, den Friedefürst. Es gibt die Beter für den Frieden. Und es gibt die Friedenmacher, wie sie in Matthäus 5, Vers 9 wörtlich genannt werden. Sie werden Söhne Gottes heißen, sagte Jesus, und natürlich auch Töchter Gottes. Diese Kinder Gottes sind die, die sich nicht auf die Logik des Krieges einlassen und sich weigern, den Feind zu hassen und zu vernichten. Sie können sich glückselig schätzen. Und die unter dem Krieg Leidenden dürfen auf den Friedefürst, die Betenden und die Friedenmacher hoffen. Es schmerzt und betrübt mich, wenn wir uns, obwohl wir gemeinsam für den Frieden beten und uns über die Grundlagen unseres Glaubens einig sind, über den Weg zum Frieden nicht einigen können. Jedenfalls verbindet uns alle das gemeinsame Ziel und auch die Einsicht, dass niemand über den anderen sich erheben darf, weil wir, wie Paulus schreibt, alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes ermangeln und ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Auf dieser Grundlage gründet unsere bleibende christliche Gemeinschaft, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Drittens, Menschen wollen den Krieg. Etwas, was mir unvorstellbar war, habe ich in den letzten 4 Jahren gelernt. Es gibt Menschen, die den Krieg wollen. Zuerst habe ich es als Aussage Erich Maria Remarques gelesen. Ich zitiere. Remarque hat geschrieben, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Zuerst war ich skeptisch gegenüber diesen Sätzen. Doch die dann beobachtete Kriegsbereitschaft und das Eskalationspotenzial im Reden und Handeln einiger europäischer Politiker, Journalisten und sogenannten Experten konnte ich mir schließlich nicht anders erklären, als dass sie den Krieg tatsächlich wollen. Sie wollen ihn vielleicht nicht grundsätzlich, aber in der jetzigen Situation, als Stellvertreterkrieg der Ukraine, da wollen sie ihn doch. Innerhalb kurzer Zeit schwenkte zu meiner Überraschung und Enttäuschung auch ein großer Teil der eigentlich friedlichen Bevölkerung unseres Landes in die Kriegsbereitschaft ein. Ich bin froh, dass ich nicht Kriegsbegeisterung sagen muss. Die Massenmedien trugen erheblich zu dieser mentalen Wende in der Bevölkerung bei. Dann las ich mit Schrecken, dass es zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Deutschland eine Kriegsbegeisterung gab, die sich daraus speiste, dass man im Krieg eine Sinngebung erfuhr. Junge Menschen, die eine existenzielle Leere erlebten, konnten im Krieg ein Abenteuer sehen, das sie dem öden Alltagsleben entzog. Den Krieg ablehnende Haltungen wurden in der Presse unterdrückt. Wie gesagt, die Kriegsbegeisterung blieb uns bis jetzt erspart, aber Sinnlosigkeits- und Überdrusserfahrungen wie vor dem Ersten Weltkrieg gibt es auch heute. Vor kurzem hat Jakob Augstein diesen Grund für die Kriegsbereitschaft in dürren Worten auf den Punkt gebracht. Du weißt genau, warum du morgens aufstehst. Du hast keine anderen Probleme mehr, weil alle Probleme sozusagen unter dem Kriegsthema subsumiert werden. Du weißt ganz genau, wer der Gegner ist. Das heißt, du kannst dich auch mit deinen Mitsassen immer einigen. Nichts eint Menschen und Gruppen so sehr wie ein Gegner. Ich kann mir vorstellen, dass das für manche Menschen der Grund ist, Krieg gar nicht so schlecht zu finden. Das Gruselige daran ist, sie wollen den Krieg nicht bewusst. Vieles, was wir Menschen wollen, gründet ja in unserem Unterbewusstsein. Die Psychologie sagt sogar, dass das Unterbewusstsein, die große Unbekannte in unserem Kopf, unser Handeln bestimmt. Das Bewusstsein sagt, ich will keinen Krieg, ich will Frieden. Das Unterbewusstsein aber sagt, ich will diese öde Sinnlosigkeit nicht mehr. Ich will den ultimativen Kick, will die Erfüllung im Krieg erleben. Ich finde das erschreckend. Haben in unserer Überflussgesellschaft manche Menschen alle Erlebniseffekte, alle sich steigernden Kicks bereits ausgelebt, sodass nur noch der Krieg als letzte Steigerung übrig bleibt? Nach dem Überfluss kommt bekanntlich der Überdruss. Und der Überdruss muss besiegt werden durch etwas noch nie Erlebtes. Nach christlichem Verständnis liegt die Lebensfülle natürlich nicht im ultimativen Kick, sondern in den Gaben und Aufgaben des Glaubens. Jesus sagte zu seinen Jüngern, »Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben.« Die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, ist eine Gabe Gottes. Niemand kann sie von sich aus ergründen, diese Geheimnisse. Auch die Glaubenden können das nicht. Doch wer sich in die Nachfolge Jesu hat rufen lassen, dem wird es ermöglicht, den Reichtum der Glaubenseinsichten im Überfluss zu erfahren. Was hier überfließt, ist die Erfahrung eines Lebenssinns und einer Erfüllung, die durch kein irdisches Erlebnis gesteigert werden kann. Das Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit kann sich zwar auf Erden immer einstellen, aber es wird aufgefangen von den Sinnerfahrungen und den Aufgaben, die dem Glaubenden geschenkt werden. Viertens, die Meinungsmache der Öffentlich-Rechtlichen. Eine neue Erkenntnis der Kriegszeit war für mich, dass die öffentlich-rechtlichen Medien nicht neutral sind. Ich hatte zwar auch vor dem Krieg schon die Einsicht, dass keine Berichterstattung vollkommen neutral sein kann, aber das Ausmaß der Einseitigkeit ist mir erst durch den Krieg bewusst geworden. Das muss ich gestehen. Andere mögen das schon früher bemerkt haben. Aber man merkt es erst dann, wenn der eigene Standpunkt in den Medien unterdrückt wird. Und ich habe vor dem Krieg meine Sichtweisen in den Medien immer einigermaßen wiedergegeben gefunden. Das änderte sich schlagartig mit dem Beginn des Krieges. was seit 4 Jahren in den öffentlich-rechtlichen Medien zum Thema Ukraine-Krieg läuft, kann ich nur als Manipulation bezeichnen. Jetzt werden mir aber auch in anderen Themenbereichen grobe Einseitigkeiten bewusst, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die verfassungsmäßige Aufgabe, die in der Bevölkerung vorhandene Meinungsvielfalt in seinen Sendungen abzubilden. Er tut es aber nicht. Er bildet nicht Meinung ab, sondern er macht Meinung. Er manipuliert die Bevölkerung und er untergräbt damit die Demokratie. Wer den Krieg und seine Unterstützung für ethisch legitim hält oder unentschlossen ist, wird das wahrscheinlich nicht bemerken. Ich habe es ja auch auf vielen Politikfeldern vor dem Krieg nicht bemerkt. Aber die 4 Jahre Krieg haben leider bei mir dazu geführt, dass ich den Öffentlich-Rechtlichen vieles nicht mehr glauben kann. Ich sehe sie jetzt mit sehr kritischem Blick. Ich informiere mich mehr in Zeitungen, Büchern und auf Online-Plattformen. Ich bewahre mir dabei, besonders im Internet, natürlich auch die kritische Sicht. Nicht alles, was mir unmittelbar einleuchtet, muss wahr sein. Wir glauben gern das, was wir glauben möchten. Darum ist es wichtig, auch sich selbst gegenüber immer kritisch zu bleiben. Es wird uns erzählt, nach der Ukraine werde Putin die baltischen Länder angreifen, dann Polen und dann natürlich Deutschland. Ich bin zwar kein Militärexperte, aber das leuchtet mir beim besten Willen nicht ein. Russland wird ja schon mit der Ukraine nicht fertig. Wie soll es dann den NATO-Staat Polen oder die baltischen Länder erobern, sich also mit der NATO anlegen? Die jährlichen Rüstungsausgaben der NATO ohne die USA gerechnet lagen schon vor 2022 etwa 3 bis 4 Mal so hoch wie die Russlands. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch hinsichtlich der Technologie und der Truppenstärke sind die europäischen NATO-Staaten Russland überlegen. Und wir sollen glauben, dass Russland Europa erobern wolle? Ich frage mich, welches Spiel hier eigentlich gespielt wird. Handelt es sich um eine kollektive Paranoia? Oder will man uns hinters Licht führen? Finden manche einen militärischen Konflikt so spannend, dass sie ganz darin aufgehen? Oder genießen sie es einfach, mit ihren besorgniserregenden Analysen jahrelang im Rampenlicht zu stehen? Oder werden sie schlicht reich durch den Krieg und die Aufrüstung, weil sie Aktien der Rüstungsindustrie halten? Halten die Medien bewusst an der These von der Bedrohung durch Russland fest, weil sie Einschaltquoten bringt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es von allem etwas. Ich weiß aber, dass für den christlichen Glauben die Wahrheit eine wichtige Dimension ist. Auch die politische Wahrheit, wie die alttestamentlichen Propheten betonten. Verführung zur Unwahrheit wird deshalb in der Bibel rundweg abgelehnt und verurteilt. Die Mahnung gegen den Nächsten und sei es der Feind, keine Falschaussagen zu machen, hat sogar Eingang in die 10 Gebote gefunden. Die Unwahrheit zerstört nämlich die Gemeinschaft. Darum setzt sich der christliche Glaube für die Wahrheit auf allen Ebenen des Miteinanders ein. Fünftens, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Nach meiner Beobachtung hat sich der Umgang mit Gewalt und Aggression seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs verändert. Krieg und Terror sind die schlimmsten Formen der Gewalt. und Gewalt vermehrt sich, wenn sie von den gesellschaftlichen Eliten ausgeübt oder gefördert wird. Sie ist dann sozusagen hoffähig geworden. Sie gilt nicht mehr als geächtet und weitet sich gesellschaftlich aus. Rettungskräfte und Feuerwehr werden zunehmend angegriffen, Zugbegleiter ebenso. Der Tonfall verschärft sich, wird aggressiver. In Talkshows zum Thema Krieg ist der Ton so aggressiv, wie ich es vorher nicht erlebt hatte. Beim Thema Krieg regiert offenbar die Aggression. Wir gehen auf eine waffenstarrende Welt zu. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm prognostiziert, dass bei massiver Aufrüstung vom Jahr 2029 an so gut wie alle Staatseinnahmen nur noch für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen zur Verfügung stehen. Also nichts für Bildung, innere Sicherheit, also Polizei, Infrastruktur und anderes. Der jetzt angehäufte riesige Schuldenberg wird die nächste Generation enorm belasten. Wollen wir solche Lasten unseren Kindern und Kindeskindern aufbürden? Unsere gegenwärtigen Taten haben Auswirkungen auf das Leben unserer Kinder, positive oder negative. Im alten Israel gab es das Sprichwort, dass die negativen Folgen der Taten einer Generation für die folgenden Generationen treffend wiedergibt. Das Sprichwort lautet: Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden davon die Zähne stumpf. Die Propheten kritisieren diese Verlagerung der Schuldfolgen auf die künftigen Generationen massiv und kündigen eine kommende Heilszeit an, in der dies nicht mehr geschehen wird. Deshalb sind wir alle gefragt, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen. Ich stelle mir eine lebenswerte Welt für unsere Kinder so vor. Wir bemühen uns nach Kräften, ein lebensförderliches, persönliches, staatliches und globales Gemeinschaftsleben zu entwickeln. Dazu gehören der Dialog und das Verständnis für die Probleme des anderen. Niemand wird von vornherein dämonisiert und auf seine Bosheit festgelegt. Christen nennen das Vergebung. Nur wenn der andere nicht als der unverbesserlich Böse behandelt wird, kann man versuchen zu verstehen, warum er tut, was er tut. Und nur dann kann man gegebenenfalls einsehen, welchen Schuldanteil man selber an der eingetretenen Situation hat. Christen sollte es leicht fallen, ihren Schuldanteil einzugestehen, denn sie sind im Glauben der Vergebung ihrer Schuld gewiss. Es gibt nicht wenige Kenner der Materie, die eine Mitschuld des Westens am Ukraine-Krieg sehen. Erst das Eingeständnis von Schuld ermöglicht es aber, eine neue Sichtweise in die Tat umzusetzen. Dann kann man auf den Gegner zugehen und versuchen, durch vertrauensbildende Maßnahmen die Bedrohungslage abzuschwächen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das gelingt. Aber um unserer Kinder willen sollten wir zumindest den Versuch machen. Gegenwärtig wird allerdings durch überzogene Aufrüstung eine Totalkontrolle der Situation angestrebt. Totale Kontrolle von Menschen über geschichtliche Entwicklungen gibt es aber nicht und wird deshalb niemals zu erreichen sein. Denn nicht der Mensch, sondern Gott ist der Herr der Geschichte. Darum hilft gegen die Angst vor der Unverfügbarkeit der Geschichte nur das totale Gottvertrauen. Das Vertrauen zu dem Gott, der auf der Seite der Leidenden steht und ihnen früher oder später Gerechtigkeit verschaffen wird. Eine lebenswerte Welt für unsere Kinder ist keine Welt, in der der Mensch sich zum Gott erhebt und nach totaler Kontrolle strebt, die es nicht geben kann. Das muss in Gewalt und Krieg enden. Lebenswert ist hingegen eine Welt, in der auch im Scheitern und in scheinbar aussichtslosen Entwicklungen weitergebetet und im Vertrauen auf den in der Welt wirkenden Gott an seinem Reich mitgebaut wird. Sechstens, einer muss anfangen aufzuhören. Für manche Christinnen und Christen ist es nicht leicht, in der komplexen politischen Situation ethisch eindeutige Entscheidungen zu treffen. Der evangelische Theologe Martin Niemöller, 1984 gestorben, also ist schon etwas her, er stellte zur ethischen, auch politischen Orientierung die Frage, was würde Jesus dazu sagen? Ich will jetzt nicht auf bekannte Passagen der Bergpredigt eingehen, sondern auf eine Szene unmittelbar vor Jesu Verhaftung, die der Evangelist Lukas erzählt. Jesus macht seine Jünger auf eine neue Situation, eine Zeitenwende aufmerksam und sagt: Als ich euch ohne Geldbeutel und Reisesack und Sandalen ausgesandt habe, habt ihr etwa an irgendetwas Mangel gehabt? Sie aber sagten, an nichts. Und er sagte zu ihnen, aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, gleichermaßen auch einen Reisesack, und wer das nicht hat, der verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dieses Geschriebene muss an mir erfüllt werden. Und er wurde unter die Gesetzlosen gerechnet. Denn was mir bestimmt ist, geht in Erfüllung. Sie aber sagten, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sagte zu ihnen, es ist genug. Bisher litten Jesu Jünger also keinen Mangel, obwohl sie ohne Geld, Reisesachen und Sandalen unterwegs waren. Aber jetzt, sagt Jesus, jetzt hat sich die Situation geändert. Jetzt sollen sie Geld und Reisesachen mitnehmen und auch ein Schwert, denn die Verfolgung, die Jesus erleiden wird, wird auch ihnen nicht erspart bleiben. Daraufhin zeigten die Jünger Jesus ihre zwei Schwerter, die sie bei sich trugen. Jesus aber beendet das Gespräch mit der sonderbaren Bemerkung, es ist genug. Die Bemerkung nimmt vorweg, was kurz darauf bei Jesu Gefangennahme geschehen wird. Als einer der Jünger dem Knecht des hohen Priesters mit dem Schwert das Ohr abschlägt, sagt Jesus, lass es damit genug sein, und heilt das Ohr wieder. Das Schwert, von dem Jesus sagte, dass man es kaufen solle, soll also gar nicht benutzt werden. Es steht nur als Symbol für die bevorstehende Verfolgungszeit, für den Kampf, in dem die Jünger Jesu stehen werden. Eine Zeit des Schwertes. Die Zeitenwende, die sich ereignet hat, besteht darin, dass für die Jünger, die zuvor keinen Mangel gelitten haben, jetzt eine Zeit des Leidens einsetzt. Jesus will sagen, es ist genug damit, die Schwerter vorzuzeigen. Es ist genug damit, sie zu benutzen. Besser ist es, Leid zu ertragen, als Leid zuzufügen. Das war Jesu Lebensmodell. Es soll auch das Lebensmodell seiner Jünger sein. Was würde Jesus uns heute sagen? Würde er sagen, es ist genug? Genug mit dem Säbelrasseln, mit unnötiger Aufrüstung, mit der Dämonisierung, mit dem Feindbild, der nur dem anderen die Schuld gibt? Genug mit einer Welt, in der Gewalt und Krieg sich ausbreiten und Andersdenkende diskreditiert werden? Genug mit dem Damoklesschwert eines Weltkriegs oder gar Atomkriegs, das über dem Leben unserer Kinder schweben wird? Genug damit, weil euer Leben in Gottes Hand liegt und ihr deshalb keine totale Kontrolle über die Sicherheit eures Lebens anstreben müsst. Ich kann nicht anders, als zu glauben, dass Jesus sagen würde, es ist genug. Wer das sagt, hört mit dem Alten auf und beginnt etwas Neues. Das Alte hat ausgedient. Es ist genug damit. Einer muss anfangen, aufzuhören. Dazu gehört es, ein Risiko einzugehen und auch zum Leiden bereit zu sein. Bereit zu sein, sein Kreuz zu tragen. Niemals genug hingegen ist es mit dem Beten und mit dem Ringen um einen Weg zum Frieden. Niemals genug ist es, seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Und niemals genug ist es, seinen Standpunkt einzubringen, auch wenn man dafür diskreditiert wird. Das ist ein kleines Leid. Möge Gott es uns gewähren, dass das große Leid der Gewalt und des Krieges, das jetzt die Ukrainer noch ertragen müssen, bald ein Ende nimmt und dass es niemals über uns kommt und auch nicht über unsere Kinder. Wenn du mir etwas schreiben möchtest, gehe auf meine Website christseinverstehen.de. Dort findest du auch die Bibelstellen zu meinem Vortrag. Sei jedenfalls gesegnet mit einem getrosten Glauben und beharrlichen Gebet.